NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Heute mit einer weiteren Folge aus dem Roman Reise nach Laredo von Arno Geiger, vorgelesen von Matthias Brandt. Die letzten Jahre des abgedankten Kaisers Karl V. im Kloster Juste sind gut dokumentiert. Rund um die Uhr wurde er von seiner Dienerschaft umsorgt und beobachtet. Arno Geiger mischt in seiner Erzählung die bekannten, realen Fakten mit seiner schriftstellerischen Einfühlung in die Welt des alten, kranken Mannes. Karl kann kaum gehen, sich nicht bücken und ist immer zu fiebrig. Da ist sein Leibarzt Henri Matisse, sein Beichtvater Frei Regler, sein Majordomus Luis Quijada, all diese Personen haben existiert. Mit ihnen teilt Karl seine Gedanken, die um das Loslassen kreisen. I know I've done wrong. Ich weiß, ich habe es falsch gemacht. Diese Zeile aus einer alten irischen Ballade hat Geiger seinem Buch als Motto gegeben.
Die Gemächer sind aufgeräumt, makellos sauber und ausgekehrt. Alles, was auf den ersten Blick ins Auge fällt, glänzt. Nur die Nägel an den lederbezogenen Stühlen rosten von der Feuchtigkeit. Verdrossen stößt Karl sich mit den Stöcken bis ganz zum Schreibtisch und lässt sich unter Schmerzen auf den Stuhl sinken. Es ist noch nicht Nacht, aber beinahe dunkel, denn die Wolkentürme stocken auf und werden vom Wind näher herangeschoben. Karl hört einige schwere Tropfen auf dem Dach der Galerie. Da braut sich etwas zusammen. Das denkt er, indem er die gichtige Hand auf die vor ihm liegende Schreibmappe legt. Die Mappe enthält lose Notizen mit Nachträgen zu seiner Autobiografie. Notizen, die er wegwerfen wird, weil sie nicht ausdrücken, was sie ausdrücken sollen. Er weiß, es ist ein Fehler gewesen, Lebenserinnerungen zu verfassen. Er ist zurückgetreten, um etwas über sich selbst zu erfahren. Nicht um den König, der er gewesen ist, in ein gutes Licht zu rücken. Am Grund der eigenen Person gibt es kein gutes Licht. Frei Regler sagt, die Tiefe unseres Lebens erahnen wir nur. Wir schreiten über sie hinweg, ohne eigentlich von ihr zu wissen. Deshalb ist es eine seltsame Anwandlung, sein Leben niederschreiben zu wollen. Karl weiß, bedeutende Menschen haben es getan. Und doch, es ist Schwäche. Es bleibt ein hinfälliger Versuch. Wen geht das eigene Schicksal an? Andere haben auch ein Schicksal. Mit dem befeuchteten Daumen vergewissert er sich der beachtlichen Menge an Blättern, die in der Mappe liegt. Blätter, die ihm vorkommen, als sei an ihnen nichts wirklich. Nur die Buchstaben und Wörter, die darauf krabbeln, aber nicht das Berichtete. Seine Lebenserinnerungen sind viel zu sachlich geraten. Wenn das Schreiben über sich selbst sachlich sein will, macht es sich bedeutungslos. Zur Sachlichkeit sind andere verpflichtet. Man selbst indes, wozu ist man selbst verpflichtet? Zur Unschicklichkeit. Auch Gott müsste mehr Gefallen an Unschicklichem finden als an Beschönigtem. Zwar stört das Beschönigte niemanden, aber es ist belanglos. Und natürlich braucht es Mut, sich zu zeigen. Niemand zeigt sich gerne unbarmherzig so, wie er ist. Niemand wird gerne so gesehen, wie er ist. Mit einer nie ganz zu unterdrückenden Tendenz zum Kleinherzigen, zur Überheblichkeit. Aber es ist doch die Wahrheit. Und man wird sie nicht los. In den Nachträgen hätte Karl seinen innersten Gemütsbewegungen Ausdruck geben wollen. Aber das Geschriebene kam durchwegs schief heraus, dumm oder falsch. Meistens beides. Er spürt seine Gefühle klar, kann sie aber nicht klar ausdrücken. Bei anderen ist es vielleicht umgekehrt. Mit dem vierarmigen Leuchter kommt der Kammerdiener zurück und stellt ihn neben einen der auf dem Schreibtisch liegenden Totenköpfe. Viele Monate hat Karl darauf gehofft, dass ihm ein Engel das Licht hält beim Lesen und Schreiben. Aber der Leuchter mit seinen vier züngelnden Flammen macht auch in diesem Moment Karls Schatten auf der Erde nur länger und beängstigender. Einem inneren Impuls folgend nimmt Karl die Blätter aus der Mappe und hält sie dem Kammerdiener hin. In den Kamin. Der Kammerdiener fragt nicht nach, wartet jedoch auf eine Wiederholung der Anweisung, um sicher zu gehen. Als er die Papiere endlich zum Kamin trägt, stemmt Karl sich hoch. Es ist ein Sieg des Willens. Er möchte zusehen, wie die Blätter vom Feuer verzehrt werden. Beim Blick auf die brennenden Papiere ist er totenbleich. Er weiß, dass seine Geschichte nie ganz geschrieben sein wird. Nicht einmal zur Hälfte, also gar nicht. Der Kammerdiener fährt einmal mit der Gabel hinein, die Flammen lodern auf. Seltsam, dass etwas, an dem man monatelang gearbeitet hat, in wenigen Sekunden verbrennt. Die Asche wird schwarz, dann grau, zieht sich zusammen, wird brüchig und zerfällt in Fragmente. Die Erinnerung an seinen Rücktritt wirbelt noch einmal auf in der Asche. Das Fehlen jeden tieferen Grunds zum Weitermachen. Und plötzlich empfindet Karl vollständige Gleichgültigkeit beim Gedanken an das, was andere über ihn denken. Man glaubt, dass man ein Lebenswerk schafft, gibt sich die Mühe von 25 Teufeln, damit einen nicht das Gefühl beschleicht, man habe umsonst gelebt. Und dann, mitten in der Arbeit, steht man vor der Erkenntnis, dass einem das Geschaffene nicht viel bedeutet. Er denkt, auch darin liegt die Schweinerei des Schreibens. Es fängt jeden Moment an zu regnen, sagt Karl, mehr zu sich selbst. Dank der Güte des Herrn, kommt die beliebige Antwort. Wie jeden Abend seit der Rückkehr des Fiebers gibt der Kammerdiener eine Messerspitze eines über das westliche Meer gebrachten Pulvers in ein Glas Malaga. Dieses aus der Wurzel eines westindischen Kaktus gewonnene Pulver soll helfen, das Fieber zu brechen. Doch das Fieber ist biegsam, windet sich, verkriecht sich und kommt nach Verlauf einiger Tage wieder heraus. Mit einer Handbewegung bedeutet Karl dem Kammerdiener, lieber das Laudanum zu bringen. Der Kammerdiener geht zu dem Bord mit den Salben, den gelben und grünen Tinkturen. Skorpionöl, Elefantenschmalz, Storchenfett, Salmiak. Allein beim Anblick der vielen Arzneimittel wirkt es den Kammerdiener, doch er lässt sich nichts anmerken. Majestät wissen, was Dr. Matisse sagt. Es interessiert Karl nicht, was Matisse sagt. Er zieht das Laudanum allem anderen vor. Das Laudanum ist großartig. Nichts gibt es, was diese großartige Droge ersetzen kann. Sie beseitigt den Schmerz und erleuchtet die zurückbleibende Leere von innen. Er greift nach der rubinrot getönten Flasche, betrachtet sie gegen das Kerzenlicht, dann zieht er den Korken heraus und nimmt einen kleinen Schluck. In dem Augenblick, in dem die dumpfig-bitterliche Flüssigkeit sich in seinem Mund ausbreitet, wird ihm einmal mehr die grundsätzliche Schwierigkeit bewusst, die darin besteht, das richtige Maß zu finden. Er verspürt eine leichte Beunruhigung. Vorsorglich nimmt er ein zweites Mal an der Flasche in der Hoffnung, er könne das Beklemmungsgefühl wegspülen. Er denkt, gerade jetzt, wo ich so heruntergekommen bin, tut mir das Laudanum besser als die Schädelumschläge. Er hängt dem bitteren Geschmack nach, spürt, wie das Laudanum zu wirken beginnt. Kann sein, das bloße Wissen um die bevorstehende Wirkung verursacht eine erste Erleichterung. Das ist der Moment, in dem Karl zurück ins Schlafzimmer humpelt und sich vor das von Tizian gemalte Porträt Isabels stellt. Seiner vor bald 2 Jahrzehnten im Kindbett gestorbenen Frau. Jeden Abend schaut Karl auf dieses Porträt, bis er glaubt, eine Bewegung wahrgenommen zu haben. Ein Nicken, ein Lächeln, ein Zeichen der Ermutigung. Manchmal kann er Isabels Parfum riechen, manchmal ihr Haar. Doch an diesem Tag sieht er zunächst nur das Buch in ihrer linken Hand, das zufallen will. Und er sieht einen Geist, eine Hülle, die beim Hinsehen dünner wird. Es wird ihm trübe vor Augen, er spürt das Fieber und muss sich anklammern. Noch nie in seinem Leben hat er solche Angst empfunden. Die Angst, dass sich die Dinge in der Ewigkeit nicht aufklären, sondern sich endgültig in ihr verlieren. Karl weiß, dass er vieles falsch gemacht hat. Sogar seine Frau hat er geliebt. Ein Mangel an Charakter, wenn einer jahrelang von zu Hause fernbleibt. Nach außen hin wurde Karl mächtiger, nach innen schwächer. Als wäre es heute. So genau sieht er Isabels Profillinie in dem Moment, ehe sie sich mit Maria auf dem Schoß zu ihm herdreht. Als er den Saal durchschreitet nach einer Abwesenheit von fast 4 Jahren. Er ruft sich die Empfindung, die er in diesem Moment hatte, ins Gedächtnis. Und die Empfindung bei Isabels Tod. Isabels Tod machte ihn zum Invaliden. Er kann es nicht anders nennen. Er empfand ihren Tod als Schlag gegen seine Existenz. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, gelobt sei der Herr. Er weiß, alles ist wahr. Der Tod Isabels ist wahr. Aber für seine schwache Natur ist der Tod zu stark. Deshalb führt Karl mit Isabel selbst Gespräche. Wie geht es dir? Gut? Vermisst du mich? Ich vermisse dich sehr. Ein Schauer läuft ihm über den Rücken. Der Schauer kommt zwei- oder dreimal, dann ebbt das Gefühl ab und kehrt fürs Erste nicht wieder. Nachdem der Kammerdiener Karl beim Entkleiden geholfen hat, hebt Karl die Arme und der Kammerdiener streift ihm das Nachthemd über, es fällt herunter. Dann will der Kammerdiener ein paar zusätzliche Holzscheite in den Kamin legen, doch Karl verlangt, das Feuer zu löschen. Denn in der vergangenen Nacht war das Zimmer überheizt, einer der Gründe, glaubt Karl, weshalb er schlecht geträumt hat. Nach dem Löschen des Feuers räumt der Kammerdiener die Uhren weg, alle bis auf eine, die leiseste. Und wenn Sie schon dabei sind, Karl beendet den Satz mit einem Wink der Hand. Daraufhin öffnet der Kammerdiener die dicken Vorhänge, die vorübergehend den Durchbruch zur Klosterkirche verdeckt hatten. Wie Karls Mutter von ihren Gemächern in die Gruft blicken konnte, in der nach jahrelangem Herumziehen mit der Leiche Karls Vater endlich beigesetzt werden konnte, so blickt Karl von seinem Schlafgemach auf den Hochaltar mit dem ebenfalls von Tizian ausgeführten Altarbild. Er und Isabel flehend auf Knien, in fahle Leichentücher gehüllt, über ihnen die thronende Dreifaltigkeit. Karls Krone liegt neben ihm auf dem aus Wolken gebildeten unsicheren Grund. Manchmal, wenn Karl mit Isabel Zwiesprache hält, bedenkt er zu wenig, dass jemand still in der Kirche sitzen und zuhören kann. Nicht minder, wenn er beim Beten ins Reden kommt. Er ruft es sich in Erinnerung, während der Kammerdiener ihm in die gepolsterte Betbank hilft. Das Laudanum hat Karls Blutbahn erreicht. Die gleichgültige, leuchtende Wärme breitet sich immer weiter aus und macht die Lieder schwer. Karl lauscht. Regentropfen fliegen heran, der Wind drückt gegen die Fenster. Tick, tick macht die verbliebene Uhr. Im Kirchenschiff hört er jemanden mit harten Absätzen durch den Mittelgang hinunter zum Portal gehen. Er riecht die in der Kirche brennenden Kerzen und den Aschegeruch aus dem Kamin. Mit diesem Geruch in der Nase verrichtet er sein Nachtgebet. Den vergangenen Tag resümierend nimmt er auf sich, was schiefgegangen ist. Er bekennt seine Unwürdigkeit und dankt dafür, dass der Tag kein eigenes Unheil hatte. Er erinnert daran, dass man alles Gute selbstverständlich hinnimmt und leicht undankbar wird. Dann bittet er um die Gesundung seiner Seele. Und während sein Kopf langsam vornüber sinkt, weiß er, dass er schlecht betet. Denn er trägt seine Sorgen nicht in die Tiefe, die Sorgen bleiben an der Oberfläche. Und das Gebet gleitet unter den Sorgen hindurch. Die Monotonie des Vorgangs mildert die Sorgen, aber das ist nur der Ablenkung durch das innere Sprechen geschuldet. Karl betet trotzdem weiter. Ein schlechtes Gebet ist besser als keins. Gott versteht ihn bestimmt auch so. Zuletzt bittet Karl um Verzeihung für sein schlechtes Beten. Eigentlich müsste er zum Beweis seiner Reue mit dem Beten wieder von vorne anfangen. Aber er ist zu müde und etwas fiebrig. Es ist sinnlos, es gelingt ihm nicht, seine Gedanken zu sammeln. Er schließt die Augen. Eine Nacht in der Nacht, Herr, erbarme dich meiner. Er bekreuzigt sich. Die Decke ist zurückgeschlagen und das mit seinem Wappen versehene Kissen aufgeklopft. Karl schiebt seinen Körper ins Bett. Das Leintuch wird täglich gewechselt, da er aufgrund seiner Krampfadern und Hämorrhoiden oft Blut verliert. Zuweilen sind die Laken in der Früh so blutig, dass man meinen könnte, es sei hier einer im Schlaf ermordet worden. Bei der angenehmen Berührung des rauen, im Wind getrockneten Leinens stöhnt Karl. Er dreht sich zur Seite mit einem ganz anders klingenden Stöhnen. Unter Schmerzen bewegt er seinen schweren Körper. Der Kammerdiener breitet zusätzlich die Decke aus Katzenfell über den alten Mann. Dann sind die Kerzen gelöscht und Karl ist allein mit dem, was nach den Rücktritten von ihm übrig geblieben ist. Ängstlich führt er die linke Hand zum Mund. Er hat immer Herzklopfen, wenn er sich ins Bett legt. Die Nacht ist lang, das Leben kurz. Als Bedeckung warf er sich den bodenlangen schwarzen Mantel über und derart vermummt öffnete er die Tür zur Galerie nur gerade so weit, dass es ihm möglich war, nach draußen zu schlüpfen. Ein Blick über die Schulter galt den Räumen, von denen er wusste, dass er sie nicht wiedersehen würde. Und für die Dauer des Blicks hielt er die Tür mit beiden Händen fest, weil der Wind heftig ins Haus drückte. Dann, vorsichtig, schloss er die Tür, ging ohne ein vernehmbares Geräusch entlang der Galerie zur Treppe und stieg hinunter in den Regen. Er hörte einen einzelnen Frosch, ein trübes, in die Länge gezogenes Quaken, das der Sinnlosigkeit des Quakens Ausdruck gab. Ein zeitloses Quaken, kalt, trist und grausam. Während Karl sich den breitkrempigen Hut band, dachte er, wie bin ich nur so um den Verstand gekommen? Er schüttelte den Kopf, dann überquerte er die Terrasse. Weiterhin vorsichtig, links zwischen Villa und Teich, zu dem Kiesweg, der als helles Band abwärts durch das feucht glänzende Schwarz des Gartens führte. Karl blieb stehen. Das Quaken erstarb, das Geräusch des Regens hüllte alles ein. Er schaute zurück auf das in stillem Frieden stehende Haus. Die harten Schattenlinien der Gebäude hinter ihm hoben und senkten sich im Rhythmus seines Atmens. Für einen Moment glaubte er, so könne das Sterben sein. Alles passt sich dem Atem an, verliert langsam an Dichte, fängt an zu schweben und verschwindet. Mit überkreuzten Armen klopfte er sich gegen die Schultern, um sich Mut zu machen. Dann setzte er den Weg fort, die Ummauerung befand sich nun linker Hand. Er hörte seine Absätze auf dem Kies, bis er die dem Tal zugewandte Gartenpforte erreichte, einen schmalen Bogen mit Schindeldach. Das eiserne Tor mit dem Emblem des schreitenden Löwen unter dem Kardinalshut war nur angelehnt. Die Angeln erzeugten einen erschütternden Klagelaut. Zwei große Eichen standen dort und beschützten die Pforte gegen den gröbsten Regen. Hinter der Gartenpforte blieb Karl stehen. Karl lauschte, er machte wenige Schritte. Die Finsternis verschluckte ihn vollends und gab ihn erst wieder frei, als er den Rand eines schwachen Lichtkegels erreichte. Das war die Laterne des Jungen, der mit zwei Reittieren wartete, einem Maultier und einem Grauschimmel. Der Junge hatte Karl kommen sehen. Er band den Grauschimmel los, gerade als Karl ihn erblickte. Karl ging dem Jungen entgegen. Der Junge sagte, »Senior, alles wie vereinbart.« Karl nickte. Ihm fiel auf, dass dort, wo der Junge wartete, der Hintergrund nicht dunkel war, sondern hell. Die Laterne warf ihr Licht gegen die Mauer, die silbern glänzte. Nachher stand Karl etwas abseits der Pforte auf dem Fußweg, der an der Mauer entlang führte, und ließ sich nass regnen. Sein schwarzer Mantel war knöchellang, tailliert, nach unten glockenhaft ausgestellt. Das gab der Gestalt ein imposantes, beinahe priesterhaftes Aussehen. Den Mantel hatte Karl vorsorglich nur vom Hals bis zum Gürtel geknöpft, um beim Aufsteigen aufs Pferd nicht unnötig behindert zu sein. Stellenweise war die Ummauerung berankt mit Wein, und Karl hörte das Rascheln des von Regen und Wind bewegten Laubs. Wie das ist, wenn einem kalte Tropfen hinten in den Kragen fallen, ist allgemein bekannt. Karl dachte, wenn das Wetter nicht so geeignet wäre für das, was ich vorhabe, müsste man das Vorhaben wetterbedingt abbrechen. Ist alles gepackt? Gewiss, Senior. Nichts vergessen? Alles wie befohlen. Ich habe die Armbrust eingefettet. Hast du Angst? Angst? Nein, nur ein wenig. Nicht viel, Senior. Wo sitzt es? In den Knien. Bei mir auch. Aber Sie sollen sich von meiner Angst keine zu große Vorstellung machen, Senior. Der Schwindlige hat mir beim Abschied einen Rat mitgegeben. Ein Page am Hof des Königs darf sich nie fürchten, am wenigsten, wenn sein Dienstherr sich fürchtet. Er sagte es mit großer Unbefangenheit. Dein ertrunkener Freund, also. Ja, Karl lächelte kurz und der Junge lächelte unsicher zurück. Karl sagte zu ihrer beider Beruhigung, ich bin ein sterbender Mann mit Angst vor der Dunkelheit. Komm, hilf mir aufs Pferd. Ja. Karls Hauptsorge war, dass er ohne die Unterstützung zweier großgewachsener Knechte seit Jahren kein Pferd bestiegen hatte. Und es gab keinen Grund zu der Annahme, dass ein Aufsteigen gelingen könnte, auch ohne diese Hilfe. Mit dem Gedanken an dieses Hindernis ging weitere kostbare Kraft verloren. Karl wusste, der Glaube an das Gelingen gehört zu den Schwierigkeiten eines jeden Vorgangs. Eine erste, bedeutsame Voraussetzung, die in diesem Moment nicht gegeben war. Übergewichtig, ungelenk, Kurzatmig lehnte er mit dem Rücken gegen die Mauer. Er stöhnte unter der eigenen Schwere, unter der Nachtluft und seiner Mutlosigkeit. Geronimo hielt das Pferd unterhalb der Kandare am Zügel und lenkte es mit einem Apfel ab. Karl hob den linken Fuß in den Steigbügel, nahm alle Kraft zusammen, griff mit Schwung nach dem Sattelknauf. Dabei rutschte er aus dem Steigbügel, das Pferd scheute, beinahe hätte es Karl gegen die Mauer gedrückt. Der Wind gewann an Stärke, der Regen fiel härter, doch Karl merkte es kaum. Er wollte es ein zweites Mal versuchen, obwohl seine Hoffnung gering war. Stille. Das Schnauben des Tiers, das eigene Seufzen, fruchtlose Bemühungen trotz äußerster Willensanstrengung. Diesmal wich das Pferd mit der Hinterhand aus, als Karl versuchte, sich in den Sattel zu stemmen. Er hielt sich nur mit Mühe auf den Beinen. »Und jetzt?«, fragte der Kleine. Das Strahlen in seinen Augen war verschwunden, wie ausgeblasen vom Wind. Das Gerücht, dass dieser Mann zu der Zeit, als er noch König gewesen war, niemals unter den Augen der Leute aufs Pferd gestiegen sei, war dem Jungen zu Ohren gekommen. Einmal hatte Geronimo aus einem Versteck heraus beobachtet, wie Karl vom Pferd heruntergehoben und anschließend seine Hosen aufgeschnitten worden waren, beide Unterschenkel umwickelt mit blutdurchtränkten Binden. Eine Weile herrschte betretenes Schweigen. Karl schnaufte, vom Regen bekam er allmählich einen klaren Kopf. »Dumm, dass man so ungelenk geworden ist.« Der Junge überlegte, dann sagte er, »Das Maultier ist weniger hoch. Es hat einen ruhigen, gleichmäßigen Schritt.« Hatte der Junge ihm gerade das Maultier angetragen? Das Maultier? Diese Kreatur von ebenso niedrigem Wuchs wie Ansehen? Doch da schoss Karl eine einfache Frage in den Kopf und er stellte sie sich sachlich. »Willst du zurück ins Bett?« Zurück in das von Nebeln umzogene Haus? Zurück zu den Uhren und Spezialsesseln? Willst du weiter dort sitzen und vor dich hinbrüten? Nein, um Gottes Willen. Lieber Regen und ein Maultier als erfolgloses Nachdenken über mich selbst. Rasch richtete der Junge an den Sätteln die Gurte, lockerte die Riemen, zog die Riemen fester, schnallte auf, schnallte zu, justierte die Steigbügel. Alles mit ernster Miene, im Schnauben der Tiere, im Murmeln des Wassers. Karl konnte das Knie trotzdem nur unter heftigen Schmerzen ausreichend heben, um den Stiefel in den Steigbügel zu schieben. Oh Gott, woher die Kraft nehmen, sich in den Sattel zu stemmen? Zu mehr als einem letzten Versuch würden die Kräfte nicht reichen, das wusste er. Der riesige Mantel behinderte ihn, der kalte Regen. Für eine Räuberleiter war der Junge zu schwach. Er reichte Karl nur bis zur Schulter. Also musste Karl mit dem linken Bein, das ein wenig besser war als das rechte, es erwies sich als bestürzend schwierig. Doch dann, obwohl die Knochen bedenklich knackten, gelang es. Wie lange hat das gedauert? Der Junge hob die Schultern zum Zeichen, dass es ihm egal war. Nicht länger als ein Vaterunser. Gut. Aber jetzt, Senior, es ist höchste Zeit. Wenn der Regen nicht wäre, würde man die Mönche schon gähnen hören. Wir müssen los. Ohne dass Karl ihn aufgefordert hatte, ritt der Junge voran. Karl murmelte, »Rette und beschütze mich«, und stieß dem Maultier die Absätze in die Flanken. Die momentane Situation erfüllte ihn mit vorsichtigem Optimismus. Das Kloster, das er hinter sich ließ, wurde unwichtig. Als Karl sich ein letztes Mal umdrehte, empfand er wenig. Dann drückte er den Hut tief ins Gesicht und beugte sich nach vorne mit verkniffenen Augen, um besser sehen zu können. Normalerweise ist es so, dass die Straße in der Nacht eine Spur heller ist als die Umgebung. Hier war es genau umgekehrt. Verfluchtes Sauwetter! Geronimo rief von vorne, »Je mehr es geregnet hat, desto wahrscheinlicher, dass es wieder aufhört.« Nach einer Weile wieder Geronimos Stimme aus der Dunkelheit dringend, »Ein Pferd ist immer schön, bei jedem Wetter.« Sie ritten den teils bewaldeten Berg hinunter, in dessen Hang das Kloster hineingebaut war. Der Hohlweg war schmal, beiderseits beugten sich die triefenden Bäume über die Reiter. Der Weg fiel hart ab und wurde immer schroffer. Die Reittiere fielen beinahe vornüber, so steil ging es hinunter ins Tal. Woher kam dieses enorme Gefälle? Die Frage rührte an tiefe Sachen. Das ganze Leben bestand aus dieser Frage, mehr oder minder. Woher dieses unfassliche Gefälle? Man stellt sich die Dinge schön vor oder lohnenswert, dann bekommen sie eine seltsame Drehung und es zieht sie unwiderstehlich nach unten. Nun beschrieb der Weg einen Bogen in die Flanke des Berges. So ging es leichter. Aber die Bäche, an den meisten Tagen des Jahres bloße Rinnsale, führten ein Vielfaches ihres normalen Wassers. Sie überspülten die glitschigen Wege, von denen auch in der Bibel die Rede ist. Hier und dort karge Lichter. Woher? Man sah nur die Lichter, nicht ihre Quellen. Wie man den Regen sieht, nicht seinen Ursprung. Wenn Karl länger hinschaute, schrumpften die Lichter und verloren sich in der Düsternis. Rasch ritten sie an einigen schattenhaften Häusern vorüber. Zwischendurch schnitten Blitze die Nacht entzwei. Mit ihrem geisterhaften Licht rissen sie die Szenerie aus dem Dunkel, aber nichts war richtig festzumachen. Sofort verschwamm wieder alles. Manchmal folgte den Blitzen Donner, ein Geräusch wie von Steinen, die abseits in eine Schlucht rollen. Karl hörte das hundertfache Pochen der harten Regentropfen auf seinen mit Hirschleder besetzten Schultern und das Schnauben der Tiere. »Woher kommt der Donner?« fragte Geronimo, nun unmittelbar neben ihm. »Vom Zusammenstoß gefrorener Wolken.« Die nächste halbe Stunde, solange es am Ufer des Flusses entlang ging, legten sie schweigend zurück. Immer wieder verlor Karl den Jungen aus den Augen und war froh, wenn er die Metallteile der Armbrust, die der Junge auf dem Rücken trug, in der Finsternis glimmen sah. Bemüht, den Anschluss nicht zu verlieren, ritt Karl im schnellen Schritt. Er dachte an seinen Kammerdiener, von dem er sich nicht verabschiedet hatte. Was wird er sich Sorgen machen? Und gekränkt wird er sein, schon wieder. Während der ganzen Zeit versuchte Karl, möglichst aufrecht im Sattel zu sitzen und die Hauptlast den Beinen aufzubürden. Aber sein Körper war ans Reiten nicht mehr gewöhnt, so dass jeder Versuch eines Ausgleichs Schmerzen an anderer Stelle erzeugte. Nun wurden ihm die Knie weich und in den Oberschenkeln spürte er ein Ziehen. Das Ziehen ging über in ein Brennen, und obwohl Karl einen festen Willen besaß, glaubte er, bald aufgeben zu müssen. Da waren seine Beine mit einmal gefühllos wie Krücken und das Maultier trug ihn davon. So kamen sie ziemlich gut zu einer Anhöhe am Rand eines Ortes, wo man eine Handvoll Häuser und die Kirche ausmachen konnte. In einem an der Straße stehenden Steinhaus brannte rechts neben der Tür ein schwaches Licht. Vielleicht wurde hier jemand erwartet. Die Tür stand offen. Der Gedanke an die Möglichkeit, in das Haus hineinzugehen, beunruhigte Karl. Er empfand ein starkes Unbehagen, beinahe Furcht. Womöglich eine Falle? Ging es ihm durch den Kopf. Von der Anhöhe führte ein direkter Weg hinunter in den Ort. Es gab da noch einen anderen Weg am Ort vorbei, in die Felder und zu einer weiteren Anhöhe. Geronimo flüsterte Karl zu, er kenne sich aus. Wenn sie die gegenüberliegende Anhöhe erreicht und sich nach Norden gewandt hätten, seien sie vor Verfolgung sicher. Gesagt, trieb er das Pferd an. Er drehte sich nicht um, in der Annahme, dass Karl ihm folgte. Karl folgte ihm, und während er ihm folgte, dachte er, das also ist das Leben. Ein alter Mann und ein Kind, die durch den Regen reiten, und 100 Kröten hüpfen über den Weg. Nein, da täuschte er sich. Er sah ein zweites Mal hin, da war nichts von 100 Kröten. Aber der alte Mann auf dem Maultier und das Kind auf dem Grauschimmel, sie existierten, sie ritten ins Ungewisse. Das also ist das Leben.
Matthias Brandt mit der dritten Folge aus dem Roman Reise nach Laredo von Arno Geiger. Das Buch ist im Hansa Verlag erschienen, das Hörbuch bei Hörbuch Hamburg. Diese Folge können Sie im Internet und in unserer NDR Kultur App hören. Morgen um 8:30 geht's dann weiter.
NDR Kultur Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Klaas Christoffersen. Bei Volkswagen dürfte es nachher laut werden. Zu einer Betriebsversammlung kommen gerade viele Beschäftigte zum Wolfsburger Stammwerk. Am Vormittag wollen Arbeitsminister Heil und Konzernchef Blume zur Belegschaft sprechen. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Thomas Kuhlmann.
Vor allem der Empfang für Blume dürfte nicht freundlich ausfallen, denn wie die Sparpläne genau aussehen, lässt das Management bis jetzt offen. Zehntausende VWler erwarten heute von Blume Antworten, ob ihr Job und ihr Werk erhalten bleiben. Vorgestern standen fast 50.000 Mitarbeiter vor der Konzernzentrale mit Transparenten und Sprechchören wie Vorstand raus. Die Betriebsversammlung jetzt ist nicht öffentlich, der Andrang aber so groß, dass vor Halle 11 eine Videoleinwand aufgebaut wurde.
In Südkorea gibt es heftige Reaktionen auf die Verhängung des Kriegsrechts. Präsident Yoon hatte es gestern ausgerufen und kurz danach wieder aufgehoben. Hintergrund war ein innenpolitischer Streit um die Staatsfinanzen.